Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühr sparen könnt. Coinfinity, Kauf, Verkauf, Sparplan und Lightning Network, schaut unbedingt rein. Ich spreche heute mit Daniel Eckert. Er ist Journalist bei der Welt in Berlin. Ich habe ihn vor vielen Jahren schon mal persönlich dort getroffen und wir haben das jetzt schon ziemlich lang hinausgeschoben, dass wir uns mal hinsetzen und über Bitcoin im Portfolio sprechen. Auch Bitcoin ein bisschen in den Medien, aber vor allem darüber, welche Rolle eben Bitcoin bei der Geldanlage spielen kann. Und was ich an Daniel wirklich schätze, ist, dass er mit großer Erfahrung, jahrelanger Erfahrung an der Börse seit den 80er Jahren an dieses Thema herangeht. Er hat sich schon lange bevor diese ganzen Diskussionen jetzt losgegangen sind, auch mit dem Weltkrieg der Währungen beschäftigt, Dollar gegen Yuan, gegen Bitcoin, gegen Gold. Und er hat sich durch diese Arbeit Bitcoin genähert und sagt, ja, das gehört in jedes Portfolio, bleibt aber eben skeptisch, was die Ideologie betrifft und die ganzen Absolutismen betrifft, sondern sagt, nein, dieses Ding, dieses non-staatliche harte Asset, das gehört ins Portfolio, aber weiter will er sich da jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen. Und warum, das wird er uns jetzt erklären. Es ist wirklich ein super Podcast geworden, eine direkte Verbindung von Wien nach Berlin und ich wünsche euch viel Spaß damit. Nach einiger Zeit bin ich jetzt wieder über das Internet verbunden. Wien grüßt Berlin, Daniel Eckert. Hallo, servus.
Hallo, schön dabei zu sein.
Daniel, wir kennen uns, wir haben es gerade kurz besprochen, ich war mal in Berlin, wir waren im Kaffeehaus, es muss ewig her sein, ich weiß gar nicht mehr wann, vielleicht bei der letzten WM oder so, nein, es muss danach gewesen sein. Du bist Finanzjournalist bei der Welt seit 2 Jahrzehnten, du hast mir gerade erzählt, du bist seit 1980 schon an der Börse, du bist tatsächlich älter als du aussiehst, möchte ich sagen.
Ja, 1980 ist nicht ganz richtig, aber seit den 80er Jahren. Ich habe meine ersten Aktien gekauft, ja, im Sommer 1987. Das war ja vor dem großen Crash, kann es nicht anders sagen. Ich habe passend ein paar Wochen vor dem großen Crash die ersten Aktien gekauft und habe dann gleich mal die Erfahrung gemacht, dass es an der Börse nicht nur nach oben geht.
Das heißt, du bist quasi ein Pre-Bitcoiner.
Ja, ich bin auch aus der alten Welt, so kann man sagen.
Aber du hast die Erfahrung mitgemacht, gleich einsteigen und sofort abstürzen. Das ist der klassische Bitcoin-Einstieg.
So ist es.
Und ich glaube, ich habe mir gedacht, jetzt machen wir endlich unseren Podcast, weil du letztens auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, hast abstimmen lassen, ob du dir das Premium-Produkt holen sollst oder doch lieber Bitcoin stacken.
Ja, ich habe die Follower gefragt, soll ich mir das blaue Häkchen holen bei X oder soll ich so weitermachen mit der Zeichenbegrenzung? Und dann hat sich die Mehrheit dafür entschieden, ich soll so weitermachen ohne blaues Häkchen, ohne Premium-Produkt, ohne zu bezahlen. Und dann habe ich aber gesagt, das einzig Logische, was man so im Fall macht, wenn ich mir das Geld für das Premium-Abo spare, dann stecke ich das in einen neuen Bitcoin-Sparplan.
Okay, und nachdem du ja ein sehr analytischer Mensch bist, der sich diese Dinge alle durchrechnet, du machst oft so Portfolios, die du uns vorrechnest auf Twitter, was mir sehr gut gefällt, würde ich gerne wissen, wie du dazu kommst, wenn du sagst, das einzig Logische ist Bitcoin. Es könnte ja auch andere Dinge sein.
Also ich mache sehr viel mit Asset Allocation. Also das ist für mich so eine Art Alchemie oder Chemie. Ich baue mir Portfolien zusammen aus verschiedenen Werten, Aktien, Anleihen und eben auch Bitcoin, Gold nicht zu vergessen. Und dann schaue ich, wie die sich über die Zeit entwickelt haben. Also ändert sich das Risikoprofil, vor allen Dingen ändert sich auch die Rendite. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich überhaupt zum Bitcoin gekommen bin, weil ich einfach festgestellt habe, der im Grunde füllt der eine Nachfrage und eine Leerstelle, die da war, die es zu füllen galt. Und das ist wirklich einer der Gründe, weshalb ich als Finanzer, von der Finanzerseite zum Bitcoin gekommen bin.
Welche Lücke ist das, die Bitcoin füllt, deiner Meinung nach?
Ja, also wir haben festgestellt, dass die Anlageklassen ja häufig schon sehr stark miteinander korrelieren. Also Aktien und Anleihen sollten sich ja von der Portfoliotheorie in unterschiedliche Richtungen entwickeln, in den meisten Fällen. Aber meistens in den vergangenen Jahren, man kann jetzt schon sagen, fast Jahrzehnten, gingen die in die gleiche Richtung. Das heißt, die Anleihen, die haben ja auch nicht mehr diese Aufgabe gehabt und nicht mehr die Funktion gehabt, dass sie einen Ausgleich herstellen können zu Aktien. Auch schon deshalb, weil es ja keine Zinsen mehr gab, lange Zeit. Und dann sucht man natürlich umso mehr etwas, was in so einem gesamten Vermögen, was in so einem Portfolio einen Ausgleich herstellt, was eben nicht mit Aktien korreliert, nicht sich in die gleiche Richtung immer bewegt wie die Börse. Und da ist natürlich der Klassiker Gold gewesen. Aber wenn dann sowas in die Welt kommt wie Bitcoin, so eine Innovation, dann stellt man fest, und das war zumindest bei mir so, Momente mal, das ist ja etwas, das könnte Gold ersetzen oder es könnte zumindest Gold ergänzen, würde ich mal sagen. Einfach als Element von einem ganz gesamten Vermögen.
Das heißt, du siehst Bitcoin quasi als Teil einer breiten Anlagestrategie, in der auch Aktien und Anleihen und ich weiß nicht, Immobilien drinnen sind. Kunst hast du auch, wie die Zuseher sehen können.
Also Immobilien lasse ich jetzt selber außen vor. Ich bin ein Mann der Finanzen, aber wenn man jetzt von den liquiden Finanzmitteln redet, dann gehört Bitcoin einfach dazu. Es gibt ja diese alte Theorie, dass man immer Aktien, Anleihen und Gold haben sollte und dann noch Cash, in irgendeiner Weise Bargeld. Und jetzt ist meiner Meinung nach in unserer Zeit eben Bitcoin als fünftes Element dazugekommen. Auf jeden Fall bin ich ein Mensch, der so immer als das Ganze als Gesamtheit denkt. Also es kommt für mich nicht in Frage, einfach nur auf eine Anlageklasse zu gehen. Da sollen immer die verschiedenen, ich sag mal, das sind wie Elemente. Wenn du eine chemische Verbindung herstellst, dann hat die ganz neue Eigenschaften. Und genauso ist mit einem Portfolio. Wenn ein Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen besteht, dann hat dieses gesamte Portfolio dann neue Eigenschaften, die die einzelnen Anlageklassen nicht hat.
Hast du das auch nachgeprüft und nachgerechnet, ob diese Eigenschaften wirklich da sind? Weil Bitcoin hatte ja zumindest im letzten Bullrun eine ziemlich hohe Korrelation eigentlich auch mit dem Nasdaq.
Ja, das hat auch viele beunruhigt. Das war tatsächlich so. Das war eine Zeit lang so, dass Nasdaq und Bitcoin fast schon synonym waren. Sie gingen fast an jedem Tag in die gleiche Richtung. Ich finde, das ist mittlerweile wieder aufgebrochen worden. War aber etwas, was mich tatsächlich beunruhigt hat. Also es wäre wirklich bedauerlich, wenn das so geblieben wäre. Es ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so eindeutig. Natürlich gibt es einen gewissen Zusammenhang, aber ich glaube, wir haben jetzt in diesem Jahr und auch schon letztes Jahr gesehen, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Letztes Jahr ist ja ganz eindeutig, Bitcoin ging runter und Nasdaq ging dann auch teilweise hoch und umgekehrt. Also es war dann nicht mehr ganz so eindeutig. Aber ich würde jetzt sagen, mathematisch gesehen ist Bitcoin definitiv etwas anderes als Technologieaktien.
Woran glaubst du, ist das gelegen, dass es diese Korrelation gab? Haben da die Anleger einfach gesagt, das ist, weil ich habe die Story auch gelesen, so Bitcoin als vierfacher Hebel auf Nasdaq.
Ja, da sträuben sich mir natürlich die Nackenhaare. Also wenn es so wäre, das kann natürlich an einer neuen Klasse von Investoren, von Spekulanten liegen, für die das Synonym war. Möglicherweise hängt das auch mit Neobrokern zusammen, die da über diese Plattform zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, ganz einfach Bitcoin oder Bitcoin-Derivate zu handeln und dadurch auch die Preisentwicklung beeinflusst haben. Und dann wäre das auch logisch, dass diese Korrelation zwischen Bitcoin, Nasdaq-Technologieaktien zumindest eine Zeit lang ziemlich eindeutig ist. Interessanterweise war ja auch eine Zeit lang die Theorie im Raum, die ist sehr prominent auch vertreten worden, dass Bitcoin Gold den Garaus macht. Also dass Bitcoin jetzt Gold komplett ersetzt und Bitcoin is eating Gold, hieß es da. Aber auch das, glaube ich, kann man mit diesem Jahr sagen, das ist nicht mehr der Fall, denn dieses Jahr steigt ja Gold und Bitcoin steigt ebenfalls.
Du hast ja ein Buch geschrieben und das ist schon einige Zeit her. Das hieß Weltkrieg der Währungen. Und da ging es um den Dollar, da ging es um Gold und es ging auch um Bitcoin. Wann war denn das? Wann hast du dieses Buch geschrieben?
Also es gibt zwei Bücher. Das eine Weltkrieg der Währung, das ist direkt nach der Finanzkrise erschienen. Da geht es um die Weltwährung, wie die eine Weltwährung die andere abgelöst hat, zum Beispiel der Dollar, das britische Pfund abgelöst hat. Und kurz darauf habe ich noch ein Buch geschrieben, Alles Gold der Welt. Und das Interessante ist, dass ich ja bei der Recherche zu dem zweiten Buch, Alles Gold der Welt, da geht es um den Goldstandard und die Frage, ob der Goldstandard heute wieder möglich wäre als Währungssystem. Und bei der Recherche bin ich eigentlich auf Bitcoin aufmerksam geworden. Und da war wirklich so eine Art Erweckungserlebnis. Ich habe nämlich festgestellt, Moment mal, es hat ja wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten mit Gold und es könnte was Großes werden.
Hast du das dann auch noch reingepackt in das Goldbuch? Oder weil Bitcoin-Buch hast du doch keins geschrieben. Heutzutage schreibt ja jeder ein Bitcoin-Buch.
Im zweiten Buch Alles Gold der Welt gibt es tatsächlich ein kleines Kapitelchen zu dem Thema Bitcoin. Da bin ich auch ganz stolz drauf, weil ich glaube, es gehört wahrscheinlich zu den ersten Finanzbüchern im deutschsprachigen Raum, wo das thematisiert wird oder wo ich darauf zu sprechen komme.
Noch mal ganz kurz zum Weltkrieg der Währungen, weil das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich total intensiv beschäftige. Ja? Als du das Buch geschrieben hast, war das so die Phase, wo du auch geglaubt hast, morgen wird der Dollar abgelöst?
Damals hat vieles darauf hingedeutet, tatsächlich. Diese enormen Schulden, also die Amerikaner damals aufgehäuft haben, das ist ja in der Geschichte immer schon ein Signal gewesen, dass es kippen kann. Also es gibt ja die Theorie, wenn du für Verschuldung an Zinslasten mehr ausgibst als für deine Verteidigung oder für dein Militär, dann steht eine große Macht meistens vor ihrem Zenit. Und diese Theorie spielt da auf jeden Fall mit hinein. Also der Dollar war damals ja schon im starken Maße abhängig von den Kapitalflüssen, zum Beispiel aus China, die das damals sehr gestützt haben. Und es deutete vieles darauf hin, dass der Dollar sehr schwierigen Jahren entgegengeht, um es mal gelinde auszudrücken.
Aber trotzdem ist eigentlich nicht viel passiert. Weil es ist doch faszinierend, oder? Ich kenne das auch. Ich habe auch ganz oft über den Dollar hier, Dollar da, der Euro und der Yuan und das Gold und vielleicht sogar Bitcoin. Und jetzt sitzen wir da im Jahre 2024 und Dollar ist immer noch Chef.
Man unterschätzt manchmal, dass der Starke, der schwächer wird, manchmal immer noch stärker ist als die anderen, die aufsteigen, die dann aber auch Schwächen offenbaren. Also ich gebe zu, aus der Perspektive des Jahres 2010, dann hätte man wahrscheinlich viele der Schwächen, die jetzt zum Beispiel auch die Chinesen offenlegen, vielleicht nicht so in dem Maße erkannt. Ich wollte nur darauf hinweisen, damals hieß es, dass China die USA bis Anfang der 20er Jahre überholen kann als größte Volkswirtschaft der Welt. Also es gab wirklich Prognosen, die sagen, die ökonomische Basis von China, die ist so stark, dass sie die USA schon dann hinter sich gelassen haben. Jetzt sind wir im Jahr 2024 und davon ist gar keine Rede mehr. Mittlerweile sehen die Prognosen nicht mal mehr ein Vorbeiziehen Chinas bis in die 30er Jahre oder zumindest nicht Anfang der 30er Jahre. Und manche sagen, es wird niemals vorkommen. Also es ist wie so oft in der Geschichte, dass man... Natürlich machen wir nie nur Extrapolationen, aber ganz viele Feinheiten, zum Beispiel des Finanzsystems, was ja auch jetzt sich als die große Schwäche Chinas erwiesen hat. Die Chinesen wollen ihr Finanzsystem nicht öffnen. Das heißt, in dem Sinne ist ja auch der Yuan nie konvertibel geworden, wie es vielleicht nötig wäre, um eine Weltwährung darzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, dass man muss eine gewisse Offenheit an den Tag legen, um im System die Nummer eins zu sein und das Zentrum eines Systems zu sein. Und das konnte halt China nie leisten. Und deshalb ist der Yuan niemals in diesen Jahren eine echte Konkurrenz geworden für den Dollar als Weltwährung.
Eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, ist: Nico, wo gehst du hin in Sachen Bitcoin, Kauf, Verkauf oder Services für Unternehmen? Und da ist die Antwort ganz klar: Coinfinity. Das sind seriöse Bitcoiner mit endlos viel Erfahrung. Der Service ist legendär, die Preise sind fair und mit dem Code WasBitcoinBringt spart ihr euch obendrein noch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühr. Kauf, Verkauf, Sparplan, Firmenbetreuung und sogar Lightning Network hat Coinfinity im Programm. Schaut auf jeden Fall rein bei coinfinity.co. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WasBitcoinBringt für 5%. Und der Goldstandard, um wieder zum Thema Gold zurückzukommen, was ist da dein Schluss gewesen? Viele sagen ja heute noch, wir müssen einfach wieder die Währungen mit Gold decken, dann ist alles gut.
Ich glaube, dass sehr viele Staaten Schwierigkeiten haben würden, bei den aufgeblähten Geldmengen zu einer Golddeckung zurückzukommen. Also das... Vor dem Ersten Weltkrieg, da haben die Staaten so eine 40% Deckung angestrebt. Schon damals war das gar nicht so leicht aufrechtzuerhalten. Und in der Zwischenkriegszeit, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, hat es ja auch nicht funktioniert, nicht lange funktioniert. Es war ja nur ein Gold-Devisen-Standard. Also es wäre sicherlich für aus dem Interesse der Geldnutzer, wäre es in vieler Hinsicht erstrebenswert, aber sagen wir ehrlich, politisch gibt es da keine Bewegung, die das glaubwürdig machen kann, dass eine goldgedeckte Währung irgendwo geschaffen wird.
Das glaube ich auch nicht, aber gleichzeitig ist Gold heute mehr wert als je zuvor.
Das stimmt.
Und auch Bitcoin hat daran nichts geändert.
Also die Ironie ist ja, als das zweite Buch rausgekommen ist, Alles Gold der Welt, ist der Goldpreis gerade seinem Hoch entgegengeeilt. Und das ist genau damals gewesen. Man kann sagen, es ist auf den Markt gekommen, als der Goldpreis damals in der Euro-Krise, der Euro-Schuldenkrise, seine höchste Euphoriephase erreicht hat und lag dann halt leider auch auf den Regalen in der Buchhandlung, als der Goldpreis abgestürzt ist. Deshalb war das zweite Buch nicht ganz so ein Bestseller wie das erste. Timing ist halt alles.
Ja, das brauche ich dir nicht zu sagen, weil du seit den 80er Jahren auf den Märkten bist. Für mich war ja erst eigentlich diese Euro-Krise dann die Phase, wo ich angefangen habe, mich mit Gold und Geldsystem und so weiter zu beschäftigen. Und ich hatte auch schon 2013, ich war damals noch bei der Presse, habe ich schon über Bitcoin geschrieben, habe aber dann doch noch 7 Jahre gebraucht, bis ich das überhaupt ernst genommen habe. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du dich auch getraut hast zu sagen, das nehme ich ins Portfolio, darüber schreibe ich auch, dazu stehe ich auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen?
Das war kein populäres Thema, muss ich ganz klar sagen. Also als ich angefangen habe, über Gold zu schreiben, war das, ja, es war fast schon etwas kauzig.
Gold oder Bitcoin?
Gold. Gold war kauzig, ja. Also Gold war definitiv kauzig und es hat sehr lange gedauert, eben bis zur Finanzkrise, bis das überhaupt sich in einem gewissen Bewusstsein zurückgemeldet hat. Bitcoin war noch kauziger. Das war ja dann Jahre später und da habe ich aber eine sehr interessante Begebenheit, als ich zum ersten Mal von Bitcoin erfahren habe, 2013. Es war ein Praktikant in unserer Finanzredaktion bei der Welt, der hatte erzählt, es gibt da was ganz Neues, so eine Art elektronisches Geld. Und wir standen dann zusammen, waren 5 Finanzredakteurinnen und Redakteure und in dieser Gruppe von Leuten, die sich wirklich jeden Tag mit Geld und Finanzen auseinandersetzen, gab es wirklich komplette Bandbreite von Meinungen dazu. Also es gab die Meinung, das muss so ein Schneeballsystem sein, das muss ein Scam sein. Es gab die Meinung, das kann nie funktionieren einfach, so die technischen Zweifel. Aber es gab dann praktisch auch die Neugierde, das gesagt hat, oh, das ist ja eine neue Art von Geld und eine neue Art von Geld zu erleben und mit dabei zu sein, dass ist wirklich was ganz Besonderes, weil das kommt nur so alle paar hundert Jahre mal vor, dass wirklich eine ganz neue Art von Geld in Erscheinung tritt.
Ich würde sogar sagen, noch seltener.
Ja, es gibt das Papiergeld in Europa. Da gab es ja Experimente in Europa, eigentlich erst so im großen Maßstab mit der Französischen Revolution, mit den Assignaten ist furchtbar schief gegangen. Und es hat dann ja auch viele Jahrzehnte gedauert, bis die Europäer im größeren Maßstab wieder Banknoten verwendet haben. Obwohl man sagen muss, bis zum Jahr 1900 haben Banknoten dann schon eine größere Rolle gespielt.
Du hast das vorher so ein bisschen mit Bitcoin, die Beschäftigung während dem Goldbuch beschrieben und das auch als Erweckung bezeichnet. Mhm. Wo war denn bei dir genau dieser Kipppunkt oder wann kam der zwischen Skepsis und Begeisterung fast, möchte man sagen?
Ich glaube, was mehr geholfen hat oder was mich mehr zum Bitcoin geführt hat, also nicht, dass ich jetzt besonders neugierig wäre, aber man ist schon, wenn man so eine gewisse Liebe für Freiheit hat, wenn man so eine Begeisterung für Freiheit, ich meine, man muss kein Libertärer sein, aber die Idee, dass man so ein freies Geld hat, das unabhängig ist von Regierung, das hat mir natürlich den Weg zum Bitcoin geebnet. Und als ich erkannt habe, ja, vieles ist ähnlich wie bei Gold, nur dass ich es viel leichter transferieren kann als Gold. Das war für mich so das Erweckungserlebnis oder der Moment, wo ich einfach vollkommen neugierig geworden bin. Ich wollte es dann auch sofort ausprobieren, ob das klappt, ob ich Bitcoin wirklich transferieren kann oder ob ich auch wirklich etwas damit bezahlen kann. Weil ursprünglich hieß es ja, ich glaube, es steht auf so einem White Paper, dass es ein Payment-System ist oder zum Bezahlen benutzt werden kann.
Das ist ein großer Streitpunkt derzeit und wahrscheinlich noch für lange Zeit. Also im White Paper steht jetzt von Payment in dem Sinne nichts, sondern das heißt Electronic Cash System, und das kann man in beide Richtungen interpretieren. Sagen, okay, mit Cash zahle ich, oder mit Cash habe ich einfach ein Bearer Instrument in der Hand, ein ohne Gegenparteirisiko. Ich glaube, derzeit geht der Trend eher hin Richtung Store of Value, tatsächlich Goldersatz, und weniger in Richtung Currency im Alltagersatz. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich.
Ja, das ist offensichtlich, in der Tat. Also ich muss schon sagen, selbst bei meinen ersten Experimenten damals mit der Wallet auf dem alten Samsung-Handy es hat ein bisschen gedauert, bis die Transaktion durch war. Damals es gab in Berlin damals ja den Bitcoin-Kiez. Da gab es wirklich so eine Straße in Kreuzberg, da konnte man in einigen Lokalen mit Bitcoin bezahlen. Da bin ich dann noch gleich hingefahren und wollte es ausprobieren. Ich habe dann noch drüber geschrieben. Hat auch wirklich geklappt, muss ich sagen. Aber um das auszuprobieren, musste ich ja erstmal Bitcoin kaufen. Das war praktisch der Anfang der Reise, wenn man so will.
Das war wann? 2010 schon?
2013 war das.
2013, okay. Ja, 2010 gab es noch keinen Bitcoin-Kiez. Das war noch zu früh, ja.
Nee.
Aber ich glaube, dass das am Anfang bei vielen so war, dass sie sagen, ja, das musst du ausprobieren, du musst das Ding, da musst du auch die Kamera draufhalten. Das war auch eine Zeit der eher, ich sage jetzt mal, wirklich neugierigen Berichterstattung, die dann später ein bisschen beladen wurde, auch durch die ganzen anderen Kryptosachen. Ja. Hast du dich eigentlich in die anderen Sachen dann auch so reingesteigert? Bei mir war so 2016, 17 war alles, ging es alles um Ethereum und Blockchain und Smart Contracts und ICOs und das ganze Zeug.
Ja, die anderen Sachen haben mich nie in dem Maße begeistert, muss ich sagen. Also ich habe auch natürlich, wie man das macht, man probiert dann auch ein bisschen was mit Ethereum aus, aber ich habe auch die eine oder andere Coin noch, aber das für mich ist einfach das Ding ist Bitcoin. Stimmt. Also natürlich, man kommt dann ja auch nicht umhin, wenn es sowas gibt wie NFTs, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es diese ganzen neuen Coins gibt. Klar, schon allein wegen der Berichterstattung. Ich probiere dann auch sehr vieles aus, ob das dann auch tatsächlich funktioniert. Jetzt gibt es natürlich auch die ganzen Handelsplätze. Da probiere ich auch sehr viel aus, wie die sich schlagen.
Also du machst das schon. Also kommen dann die Kollegen zu dir und sagen, Daniel, ich habe gehört, Solana, schreib mal einen Artikel. Ist das so? Und du sagst dann nicht, nein, ich bleib bei Bitcoin, sondern du siehst dir das schon an.
Ist aber selten. Also es gab tatsächlich dann, es ist ja sehr in Wellen. Also es gibt dann wirklich Wellen, wo das so aufbrandet und das Interesse ist plötzlich da, auch über diese anderen Coins zu schreiben. Zum Glück ist es nicht mehr ganz so wie noch vor ein paar Jahren, dass dann immer so die Erwartung plötzlich im Raum stand. Jetzt ist das nächste große Ding. Das ist ja immer so eine Sache zu glauben, dass das nächste große Ding, das alte große Ding komplett ersetzt und ablöst. Mit etwas anderen Kontext war das ja zum Beispiel auch bei Google oder Alphabet so, dass immer wieder gesagt wurde, jetzt ist der Google-Fresser da, die Suchmaschine, schreiben wir jetzt über den Google-Fresser und jetzt ist Alphabet überhaupt nicht mehr angesagt. Deshalb war das damals eins meiner besten Investments, als ich mich entschieden habe, Alphabet-Aktien zu kaufen, gerade in der Zeit, als eigentlich die Erwartung war, dass jetzt bald Google Schnee von gestern ist.
Ah, verstehe. Das heißt, du hast mit der Zeit auch so ein bisschen einen antizyklischen Instinkt entwickelt.
Ja.
Das ist mir nämlich nie als Journalist nie gelungen. ich konnte mich des täglichen Hype-Zykluses nicht entledigen.
Ja, es ist ja nahezu unmöglich, sich zu entledigen des Hype-Zyklus. Aber manchmal denkt man sich, so antizyklisch handeln ist nicht das Verkehrste. Man sollte es nicht zum Prinzip machen, vor allen Dingen nicht zum Lebensprinzip machen, immer alles ganz anders zu machen als die allgemeine Meinung. Das ist auch ein schlechter Ratschlag. Aber in einigen Fällen beim Investieren hat mir das sehr geholfen.
Vor allem, weil die Story mit Google und Facebook und so ja stimmt. Also Wir sind ja beide alt genug, um uns noch zu erinnern an MySpace und an Alta Vista. Jetzt müssen die Millennials, die jetzt zuhören, müssen jetzt googeln, was Alta Vista war. Aber wir sind alt genug, ne? Also die Suchmaschine vor Google. Yahoo gab es dann auch noch.
So ist es. Aber manche Sachen in der Plattformökonomie sind dann einfach so stabil, dass es schwer ist, den Rang streitig zu machen. Um es mal anders zu sagen, ich nenne ja Google immer eine Findemaschine, weil sie mir beim Finden hilft. Aber eine solche Maschine zu bauen, die so viel besser ist als das Produkt von Google, die ja auch ihrerseits weiter Innovation machen, ist einfach verdammt schwierig. Das war praktisch der Gedanke. Und dann schaut man, wo kommen die eigentlichen Einnahmeströme her von Alphabet, von Google. Und dann sieht man, dass da noch kein Strömungsabriss zu erkennen ist, weder damals noch heute. Eher, dass die jetzt, was das angeht, mit dem Konjunkturzyklus zusammenhängen.
Ich möchte gleich zurück zur Aktie, aber ich muss einen Gedanken noch loswerden, der mich jetzt seit 5 Minuten beschäftigt. Du hast damals gesagt, du hast bei Gold, beim Goldbuch, bist du auf Bitcoin gestoßen, hast dann Bitcoin als Zahlungsmittel benutzt und es war natürlich eher ineffizient. Aber im Vergleich mit Gold, also, und das ist das, was ich auch immer argumentiere, also der Akt, einen Goldbarren von einem Tresor an den anderen zu legen, ist schon noch ineffizienter als eine Bitcoin-Base-Chain-Transaktion. Ich glaube nämlich, dass das der Vergleich ist und dass alles andere noch nicht gar nicht da ist oder erst langsam aufgebaut wird, so wie Lightning Network oder auch Bitcoin im Bankensystem definitiv irgendwann ankommen wird.
Definitiv, definitiv. Aber das war jetzt, das Bezahlen war jetzt auch nicht so umständlich oder teuer, dass es mich abgeschreckt hätte. Nur was du dann eben erlebst, ist, dass du in dem Fall ein Burger und ein Bier für 0,1 Bitcoin kaufst dir und dann kurze Zeit später drauf feststellst, wie teuer jetzt diese Ausgabe war, weil du es in Bitcoin bezahlt hast, und das bereust du dann eben, und deshalb hat sich das mit dem Bezahlen in der wirklichen Welt mit Bitcoin für mich dann eher schnell erledigt, ne? Also aus heutiger Sicht will ich da gar nicht dran denken, wie teuer das war.
Viel schlimmer ist nicht kurze Zeit später, sondern lange Zeit später, weil das Bier hat dich 6.000 Euro gekostet.
Ja,
exakt. Okay, das ist jetzt. Also was ich wirklich sagen muss, und das ist mir sowohl an deinen Podcasts, du machst ja auch, und das habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt, du machst ja auch alles auf Aktien mit oder alles auf Aktien mit dem täglichen Geldanlage-Podcast bei der Welt. Du hast deine Kollegen, du hast den Holger Cepic, der auch auf Twitter eine große Nummer ist mit seinen Grafiken oder mit seinen Charts. Ich finde ja, die Welt grundsätzlich hat wirklich eine extrem solide Finanzberichterstattung, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich sie nicht aus Frankfurt macht. Und bei dir fällt mir auch auf, und das ist ganz selten, ist, du gehst total sachlich und unprätentiös an die Sache ran. Also das finde ich wirklich cool, weil nur so kann man diese Offenheit sich behalten, immer wieder neue Dinge auch aufnehmen zu können und nicht quasi immer nur das verteidigen, was man vorher geglaubt hat, finde ich.
Also ich muss sagen, der religiöse Aspekt beim Bitcoin, der ist mir persönlich fremd. Also ich nehme das auch niemandem übel, wenn man damit wirklich so einen Glauben an eine bessere Welt verbindet. Man muss ja auch sagen, das sind ja auch mit die Ursprünge von Bitcoin, dass da der Glaube an eine bessere Welt schon mit angelegt ist. Aber ich sehe das eher sachlich. Für mich ist es eine Innovation, ein neues Ding, etwas, was passt in unsere Welt, auch in unser Leben, vor allen Dingen aber in unsere Geldanlage und unseren Vermögensaufbau. Und deshalb kann ich da auch sachlich mit umgehen. Aber klar, es gibt definitiv Themen, über die kann man dann emotional streiten. Jeder, der versucht, sachlich auch für Bitcoin zu argumentieren, wird auch irgendwann mal mit Vorwürfen konfrontiert, dass das eine Hackerwährung ist, eine Verbrecherwährung, ein Geld aus dem Darknet und so weiter. Das muss man dann auch abhaben. Aber das gehört halt auch zum Journalismus dazu, wenn man eine bestimmte Meinung, Auffassung vertritt oder eine Analyse macht, dass die kritisiert wird. Also da hat man kein Recht drauf, kritikfrei zu sein.
Gibt es die fundamentale Opposition noch? Ich glaube, der Partner vom Holger Cepic hatte das, der Defner, oder? Der hat immer gesagt, Bitcoin, das greift ja nicht an.
Also, ja, da müsste man den Defner fragen, aber ich höre sie tatsächlich seltener. Die große Kritik, die ja immer kam, wenn der Bitcoin gestiegen ist, ist Tulpenmanie. Tatsächlich, ja. wenn man sich mit der historischen Tulpenmanie auseinandersetzt, ist die ja sehr viel differenzierter auch, und die Frage ist, ob die im Großen und Ganzen so schädlich war für die Volkswirtschaft. Da haben ja Historiker auch schon Untersuchungen zu gemacht. Aber definitiv ist der Bitcoin keine Tulpenmanie in dem Sinn, wie das damals im 17. Jahrhundert in Holland war. Weil dieses Wiederkehren von Kursabschwüngen, das ist halt wirklich etwas, was eine neue Anlageklasse auszeichnet, die da ist, um zu bleiben. Und deshalb, ja, es gibt weiterhin die Emotionen, es gibt auch weiterhin die Vorwürfe, zum Beispiel, dass es eine Ganovenwährung ist, die höre ich auch immer noch, aber es ist meines Erachtens seltener geworden.
Zu den Tulpen gibt es ja viel zu sagen. Es gibt, ist umstritten, ob diese Manie überhaupt so stattgefunden hat. Und dann gibt es ja finde ich noch das Argument, die Tulpen sind ja bis heute die beliebteste Blume überhaupt und einer der riesigsten Exportschlager aus Holland. Also,
ja, und stellen wir uns vor, es hätte damals schon einen Verbraucherschutz gegeben und Anlegerschutz, was dann für schreckliche Regelungen rausgekommen wären, um die armen Tulpenkäufer zu schützen.
Die hätten das reguliert. Die hätten da Tulpenzertifikate eingeführt, die du erstmal holen musst und ja. Dann, oh ja, 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 ja.
Tulpengröße, ja. Tulpenfarbe, Tulpenvermessung, es wäre alles reguliert worden.
So viel Fantasie habe ich Gott sei Dank gar nicht. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal zu den Aktien kommen, weil du auch gesagt hast, Alphabet und so weiter. Es gibt nämlich tatsächlich auch unter den Hardcore-Bitcoinern gibt es die sagen, nein, ich kaufe nur Bitcoin. Keine Aktien, keine Immobilien, kein Gold, ich kaufe nur Bitcoin. Bis zum gewissen Grad verstehe ich es bei Immobilien durchaus. Beim Gold kann man sich streiten. Ich bin nicht der Meinung, dass Gold verschwinden wird durch Bitcoin. Im Gegenteil. Aber was ist mit Aktien? Bist du da noch genauso begeistert wie 1980 oder 1987?
Ich bin ja im Grunde ein Aktienmann. Also ich komme ja wirklich von der Aktienseite. Die erste Aktie hatte ich 1987, war so ein mittelgutes Investment, hat mich trotzdem nicht davon abgehalten. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist nie ein guter Ratschlag, wenn man jetzt an das Vermögen denkt, komplett nur auf Bitcoin zu gehen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist die große Revolution meines Lebens im Bereich der Finanzen. Ist es in gewisser Weise auch, aber es bleiben ja Restrisiken, muss ich auch sagen. Und die viele Sachen konnte ich früher, kann ich bis heute als Nicht-Techniker gar nicht so abschätzen. Da gibt's ja dann alle möglichen Theorien zwischenzeitlich immer mal, Quantencomputing zum Beispiel, das Bitcoin-Network knacken kann und solche Sachen. Ist nicht absehbar, ob solche Innovationen irgendwann wirklich zum Riss führen könnten, im Algorithmus zum Beispiel. Oder ob die Regulierung dann vollkommen durchdreht. Das hätte ja auch sein können. Also es gab dann immer auch mal das Szenario, dass der Besitz von Bitcoin verboten wird, kann man sagen, damit ist Bitcoin noch nicht verboten, kann man ihn auch nicht abschaffen und das geht alles nicht, aber man könnte halt den Leuten, die Bitcoin halten, das Leben zur Hölle machen. Hätte alles passieren können, aber aus der Sicht des Jahres 2024 heraus muss ich sagen, glaube, die Extremszenarien, Negativszenarien sind nicht mehr der Fall. Bei Aktien ist es halt so, dass letztlich verbrieft ja eine Aktie einen Anteil an einem Unternehmen. Und das Unternehmen, das ist ja auch aus einem bestimmten Grund in der Welt. Entweder hat es ein Geschäftsmodell, produziert etwas, was wir jeden Tag brauchen, Konsumgüter zum Beispiel, Kommunikation, oder es schafft etwas vollkommen Neues, wie jetzt Nvidia mit diesen KI-Chips, die ja letztlich auch Maschinen sind. Und diese, und man kann praktisch Anteil an einem Unternehmen haben, das Maschinen herstellt, die für etwas gebraucht wird, was unsere Welt bestimmt. Und das empfinde ich zum Beispiel auch als aufregend, einfach sich als Miteigentümer zu beteiligen an so einem großartigen Unternehmen.
Ich frage nämlich deshalb, weil selbst wenn die Bitcoiner komplett recht haben und die jetzt zu 100% in Bitcoin sind, sagen wir, keine Ahnung, Bitcoin steigt ins Jahr 2030 auf 1 Million Euro. So, und ich habe 5 Bitcoin, habe ich 5 Millionen Euro, schön und gut. Aber ultimativ muss jeder, der Bitcoin besitzt, sich die Frage stellen, ja, was mache ich jetzt damit? Ja, und ich glaube halt, dass Investitionen in produktive Unternehmen in meinen Augen auch das Einzige, was sich über die Jahrhunderte beweisen konnte. Also selbst im Goldstandard hatte der Dow Jones eine Rendite. Ja, auch unter dem härtesten Geld, das wir bisher hatten. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum das nicht so sein sollte. Klar kann sich das ändern. Deswegen wird ja jetzt ganz stark auf Index-Investing gesetzt. Aber ich habe den Eindruck, du bist kein Bogleheit, oder? Du bist ein Aktienpicker.
Ja, aber ich habe auch ETFs tatsächlich. Ich würde da jetzt auch kein Dogma draus machen. Also ich habe sowohl ETFs als auch Einzelaktien teilweise aus dieser Neugierde heraus, dass ich mit Eigentümer sein will, aber viele Märkte decke ich dann auch mit ETFs ab. Aber es gibt natürlich auch einen ganz praktischen Grund, weshalb ich persönlich nie nur Bitcoins haben wollte. Das sind einfach die Schwankungen. Und deshalb, ich habe gerne etwas, was diese Schwankungen ausgleicht. Und ich weiß, dass viele Menschen, die im Grunde auch so ein Grundinteresse mitbringen, dass genau das für sie dagegen spricht, Bitcoin zu halten, dass sie mit diesen Schwankungen nicht zurechtkommen. Deshalb komme ich auch immer wieder auf die Idee, macht einen Bitcoin-Sparplan in der einen oder anderen Weise. Das ist, glaube ich, für viele einfach so eine Annäherung, die Angst haben, wenn ich jetzt zum falschen Zeitpunkt kaufe, dann ist es vielleicht in einem halben Jahr nur noch die Hälfte wert und so. Mich trifft das nicht so stark, aber ich erlebe das immer wieder, dass Leute mir sagen, damit komme ich überhaupt nicht zurecht, dass etwas dann in Euro einfach nur noch die Hälfte wert ist in so kurzer Zeit.
Ja, das ist der Klassiker, nicht? Das eine Extrem, weil Bitcoin so liquide ist. Also auf der einen Seite kannst du das permanent handeln, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und die meisten Leute kaufen sich lieber eine Wohnung. Die können sie einmal im Leben handeln, vielleicht zweimal. Und dann, da gibt es auch Schwankungen, aber die muss man erzwungenermaßen aussitzen. Ich glaube, dass das auch einen psychologischen Grund hat. Hast du eigentlich gemerkt, in den letzten Jahren, dass sich die Anleger verändert haben, weil wir haben ja jetzt eine ganz neue Generation, auch mit diesen Neo-Brokern, ich nenne sie immer junge Männer, die auf Charts starren. Ich ertappe mich dabei dann auch und dann fühlt man sich wie Gordon Gekko und dann sieht man hier irgendwie Inverse Head and Shoulders Pattern. Ich meine, das ist ja nicht mehr normal alles.
Ja, also da gibt's ja auch psychologische Untersuchungen. Wenn du dich zu sehr beschäftigst, dann nimmt deine Rendite normalerweise auch ab mit der Zeit der Beschäftigung mit Charts oder mit Kursen. Also und selbst wenn du zumal als jünger Mensch, der noch nicht so viel Erfahrung hast, viel tradest, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit eine niedrigere Gesamtrendite haben nach einem bestimmten Zeitraum, als wenn du weniger tradest. Also es ist absurd, weil man denken sollte, je mehr Energie und Beschäftigung man in etwas hineingibt, desto besser soll das Ergebnis sein, wenn man das in Rendite misst. Aber mein Verdacht ist ja, dass das Ergebnis gar nicht so sehr Rendite ist, sondern einfach Spaß. Ne? Das ist natürlich so eine Gefahr, die es gibt. Man hat Spaß an so einem Videospiel einfach. Ne? Es ist dieses der Chart, diese blinkenden Ziffern, die werden halt zum gewissen Videospiel, was ja durchaus auch Überschneidungen mit Social Media hat. Und wenn man sich, glaube ich, zu oft damit beschäftigt und zu hektisch agiert, dann ist das wirklich vom Vermögensaufbau eher kontraproduktiv. Wobei ich nicht sagen will, dass es nicht auch hervorragende Trader gibt, die das Spiel hervorragend beherrschen. Es ist nur, es gibt ja diesen alten Scherz, es gibt sehr viel weniger Trader mit Yachten und dicken Autos als Langfristinvestoren. Das sollte man sich immer wieder in Erinnerung rufen.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Wallek und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. 21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code WasBitcoinBringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Ja, wobei, da gibt es ja dann auch immer den Witz, wenn man die Yachten und dicken Autos der Bank ansieht, dann muss immer die Frage, and where is the clients? The clients yacht, ja?
Ja, so ist es, ja.
Also, aber da, so gesehen, also was Volatilität betrifft, sind ja eigentlich so die gestählten Bitcoin-Investoren, die länger dabei geblieben sind, die haben dann echt schon viel gesehen. Also man lernt das dann schon mit der Zeit auch auszusitzen, solche Volatilitäten. Und gerade auch die ETF-Investoren sind ja die sagen, nein, kein Problem, bleibe ich drinnen. Also man kann das offenbar schon üben.
Übrigens, das ist wirklich ein Unterschied zum Aktienmarkt. Also da rede ich wirklich aus mehr als 30-jähriger Erfahrung. Es gibt wirklich Aktien, die steigen um 100 oder 200%, aber fallen danach irgendwie um 80% und erholen sich nicht mehr. Die bleiben dann einfach tot liegen. Mhm. So solche Depotleichen habe ich auch heute aus pädagogischen Gründen, aber das ist eben bei Bitcoin anders. Und wenn man schon länger dabei ist, dann hat man diese Zyklen mit Bullen- und Bärenmärkten alle schon mal erlebt und glaubt, nimmt das sehr viel entspannter. Aber das ist halt wirklich die Hürde, wenn man neue Menschen gewinnen will oder neue Menschen interessieren will für Bitcoin, zu sagen, schau dir mal an. Ehrlich gesagt wird man ja meistens dann von Neuinteressierten angesprochen, wenn es gerade ein Bullenmarkt ist, wenn gerade die Verdopplung oder Verdreifachung passiert ist. Und dann ist man immer so im Dilemma, wenn man als Freund, Bekannter oder als Verbraucherjournalist angesprochen wird und gefragt wird, soll ich denn jetzt einsteigen? Weil das ist natürlich, klar, man weiß nie, wie weit der Bullenmarkt trägt. Und deshalb ist es nach meiner Erfahrung einfach eine gute Wahl gewesen, die den Sparplan abzuschließen oder zumindest man kann auch sehr diszipliniert regelmäßig sparen, aber nicht diesen einen Tag zu suchen und dann zu kaufen, sondern vielmehr immer mal im Abstand von einem Monat oder vielleicht 2 Monate ein Geld reinzugeben. Das hat sich für mich viel mehr bewährt.
Also für mich auch. Ich bin ja auch ein ganz, ganz schlechter Spekulant und Investor und habe auch schon ganz viel Unsinn gemacht und deswegen kann ich gut darüber berichten, welche Fehler da geschehen, weil ich sie alle schon gemacht habe, manchmal sogar mehrfach, also auch, dass man aus den Fehlern lernt, ist teilweise ein Gerücht, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht und zwar sowohl bei Aktien als auch bei Bitcoin, dass diese laufenden Sparpläne, dass das ist, was funktioniert und zwar, ich glaube deswegen, weil man diese Verantwortung für den Einstiegszeitpunkt, den outsourcest du quasi an den Kalender und dadurch hast du weniger emotionale Bindung an den Einstiegspreis und die allermeisten Menschen, gerade wenn sie anfangen, wollen ja nicht dann mit 100 Euro im Monat einsteigen, sondern wollen unbedingt gleich 5.000 Euro sofort reinhauen und das endet ganz, ganz oft im Desaster, leider. Bei mir eben auch, ja.
Ist ja auch erdrückend, muss man sagen. Du hast das Verantwortung genannt. Stell dir vor, du kaufst ein ganz tolles Auto und dann stellst du fest, 3 Monate später hättest du das gleiche tolle Auto für die Hälfte bekommen und fühlst du dich wie ein Versager. Das ist halt wirklich eine Angst, die dann viele Leute abschreckt.
Aber inzwischen bist du so weit, dass du sagst, in einem gesamten Portfolio siehst du Bitcoin quasi als Stabilisator, vor allem auch deswegen, wie wir anfänglich gesagt haben, weil es preislich gegen den Trend wirkt.
Ja, also gegen den Trend ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Korrelation, dieser Gleichlauf mit anderen Anlageklassen, vor allen Dingen auch mit Aktien, die ist nicht mehr so groß. Eine Zeit lang hat es sich in eine Richtung entwickelt, es hat mir auch nicht gefallen, als dann, wie du es schon angesprochen hast, der Bitcoin und der Nasdaq immer. Man wusste genau an diesen Tagen, der Bitcoin geht dann hoch, wenn die Nasdaq hochgeht. Das ist zum Glück heute nicht mehr so der Fall. Und also für mich ist einfach Bitcoin, sage ich auch jedem, sollte für jeden Teil von dieser Allokation sein. Jeder, der ein Wertpapierportfolio hat oder überhaupt Finanzvermögen in irgendeiner Weise, sollte auch Bitcoin mit drin haben. Das gehört dazu.
Und wie groß ist für dich, also einerseits hast du bist ein Aktieninvestor aus den 80ern, aber jetzt kommt ja langsam auch in Deutschland an, man sollte das vielleicht nicht am Wochengeldkonto liegen haben, am Sparbuch liegen haben, das Geld. Obwohl immer noch, ich glaube, was 4 Billionen Euro liegen einfach so rum. Man sieht den Erfolg von Finanzfluss, man sieht den Erfolg von eurer Redaktion, von euren Podcasts, ja. Also es kommt jetzt offenbar an. Siehst du da ein neues Bewusstsein auch für die Gefahren, sage ich mal, von Papiergeld, das permanent entwertet?
Dieses Bewusstsein hat ja unweigerlich auch zugenommen, als der Inflationsschub da war. Also ich glaube, es gab, wenn ich jetzt zurückblicke, es gab wirklich mit der Finanzkrise damals 2009, als die Angst da war, dass wirklich das System kippt, gab es natürlich eine so Nahtoderfahrung unseres Bankwesens. Und dann gab es jetzt 2022, 2023 diese Erfahrung mit einer Hochinflation. Und das haben ja, muss man sich vorstellen, das war ja in der Form, war das hier in Mitteleuropa zum ersten Mal seit der Nachkriegszeit. Also so hohe Inflationsraten gab es ja nicht mal in den 70er Jahren, wie wir sie hier erlebt haben. Und da ist, glaube ich, vielen schon ein bisschen mulmig geworden, dass die Notenbanken vielleicht das nicht mehr ganz so unter Kontrolle haben. Das ist ja das Versprechen der Zentralbanken, dass sie uns eine Stabilität bringen, dass sie alles stabilisieren. Mhm. Wenn dann aber die Inflation so in diese Richtung Zweistelligkeit geht, klar, es ist von Jahr zu Jahr, könnte man sagen, geht ja alles noch, aber da kam auf jeden Fall nochmal neues Interesse auf. Und ich glaube, dass da auch die Bitcoin-Community einfach einen Punkt hat und gesagt hat, hier, dieses Geld, das kann man eben nicht inflationieren. Ich meine, diese Ausweitung der Geldmenge, ich bin wirklich der Letzte, der alles auf die Geldmenge schiebt, aber da ist ja ein Viertel, fast ein Drittel des Geldes, das es überhaupt gab im Dollarraum, ist ja in diesem kurzen Zeitraum von 2-3 Jahren geschaffen worden. Und das sind natürlich schon Dimensionen, die Anlass zur Sorge geben. Jetzt geht die Geldmenge wieder zurück oder stabilisiert sich. Aber da hat, glaube ich, auch viele, die sonst so sich mit der Stabilität unseres Geldes nicht so auseinandergesetzt haben, doch zu denken gegeben, ja.
Wie schlimm ist denn die Inflation in Berlin wirklich? Also was kostet der Döner? Sind wir schon zweistellig?
Nein, das wäre schon ein Luxusdöner mit etwas Blattgold. Aber du findest jetzt den normalen Döner, findest du jetzt schon so für 6 oder 7 Euro. Das ist keine Seltenheit tatsächlich, ja.
Also ich muss sagen, ich würde sogar sagen, also ja, die Inflation ist aufgefallen und das ist ein Thema gewesen. Und mir jetzt persönlich ist ja auch total positiv aufgefallen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass sogar die Boulevardpresse bei uns einen Unterschied macht zwischen Teuerung und Inflation, also zumindest das Wort Teuerung verwendet. Aber gleichzeitig so das ganz große Drama ist ausgeblieben. Die Preise haben halt irgendwie auf London-Niveau aufgeschlossen und die Leute sagen okay und machen einfach weiter.
Ja, es gab ja für viele die Inflationsprämie. Also Inflationsausgleichsprämie hat natürlich dann die Gemüter etwas beruhigt. Sowas wie das Deutschlandticket, das kostenvergünstigte Fahren mit der Bahn und so weiter. Das hat schon etwas beruhigt. Aber es ist, wir haben gerade auch jetzt die Vermögensstatistik ausgewertet, jetzt zum ersten Mal für das Jahr 2024 vorliegt. Und da hat sich was sehr Interessantes gezeigt, nämlich dass in diesen Zeiten, wo die Inflation noch hoch war, aber die Zinsen jetzt auch zurückkamen, dass die Leute wirklich mobilisiert hat. Also sehr viele Leute haben von ihrem Girokonto dann auch etwas Geld auf Tagesgeld, auf vor allen Dingen auf Festgeld, Sparbriefe und solche länger laufenden Anlageformen verschoben. Also man hat schon gemerkt, die versuchen gegen diese Geldentwertung anzugehen, aber für die meisten war halt dann doch die Antwort, wir kaufen dann lieber letztlich die Zinspapiere, die es jetzt wieder mit etwas besseren Konditionen gibt. Das war wirklich der große Trend 23.
Aber das ist doch eigentlich ein Hinweis einerseits darauf, dass die Leute es langsam checken, aber andererseits auch darauf, dass sie noch nicht sehr weit durchgedrungen sind, weil das ist halt die deutscheste Antwort, die du dir vorstellen kannst, wenn du dann irgendwie auf höhere Zinsen gehst, die immer noch unter der Inflation sind, während die Amerikaner bis zu den Augenbrauen im Aktienmarkt stecken.
Ja, das wäre natürlich die viel klügere Variante, wenn du noch mehr Aktien gekauft hättest, weil die einfach die höhere Rendite bringen, zumal du heute auch die Auswahl hast. Du bist ja nicht darauf angewiesen, dass du nur deutsche oder europäische Aktien kaufst, weil die einfach dir bekannt sind oder weil du da Zugang hast. Du kannst ja heute wirklich den gesamten globalen Aktienmarkt oder zumindest den Aktienmarkt der Industrieländer kannst du ja sehr gut abdecken mit Indexfonds. Das ist ja heute vollkommen einfach geworden und da muss man nicht mal beim Neobroker sein. Das geht ja auch wirklich auch von mir aus auch bei der Sparkasse. Man kann sogar zur Sparkasse gehen und sagen, ich hätte gern diesen Indexfonds. Dann versuchen sie wahrscheinlich erstmal dann noch einen teuren Fonds anzudrehen. Aber man muss dann drauf beharren und sagen, nein, ich hätte hier gerne einen günstigen Fonds, der praktisch mehrere Länder abdeckt. Und das wäre natürlich die viel, viel klügere Variante, als in Zinspapiere zu gehen. Aber es sind natürlich auch hier kulturelle Traditionen einfach, die sich über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte eingegraben haben. Und es bricht da was auf, das merken wir definitiv. Deshalb gibt es ja auch unseren Podcast, deshalb ist der Podcast so gefragt. Aber es ist trotzdem auch schon eine Generationenfrage. Also du kommst natürlich nie so ganz raus, wenn du schon kurz vor der Rente bist, wirst du vielleicht nicht nochmal neu anfangen, dann Aktien zu kaufen im größeren Maßstab oder Bitcoin. Mhm. Auch die Fälle gibt's, habe ich selber erlebt. Aber das wird jetzt nicht der Normalfall sein.
Ja, ich war letztens in Bayern bei der Bitcoin-Konferenz und da ist ein älterer Herr zu mir gekommen, der gesagt hat, das ist schön, dass ihr jungen Burschen immer darüber redet mit der niedrigen Zeitpräferenz und wir schieben alles hinaus, aber ich bin 65 und ich bin in Rente und ich habe keine Lust auf alles rausschieben. Was mache ich jetzt? Und ich hatte auch keine Antwort natürlich. Ja? Mhm. Also ich bin zwar jetzt nicht mehr ganz jung, aber auch diese Perspektive ist natürlich wichtig. In Österreich gibt es übrigens jetzt, die Republik hat jetzt eine eigene App rausgebracht, wo ich ohne Bankverbindung direkt in Staatsanleihen ballern kann. Das ist ganz lustig.
Alle. Ja, sowas gab es in Deutschland, gab es früher die Bundesschuldenverwaltung. Da konntest du tatsächlich Bundesanleihen konntest du kaufen, kostenlos lagern. Das reden wir aber von den 90er Jahren, also ist sehr lange her. Und da hast du damals deine 5 oder 6% Zinsen bekommen.
Ja, das wird jetzt bei uns direkt vermarktet. Und einerseits denke ich mir doof, andererseits denke ich mir, warum nicht? Ja, wenn die Leute, ich meine, also die österreichischen Staatsanleihen sind ja international auch gefragt, also muss ja einen Grund dafür geben. Was sind derzeit, auch um schon zum Ende zu kommen, du hast ja schon gesagt, das finde ich gut, ganz nüchtern, Bitcoin gehört in jedes Portfolio. Was gehört da noch rein und was sind für dich derzeit die Trends, die du beobachtest? Bist du jetzt ganz tief drin im AI-Game oder gibt es schon wieder den nächsten Trend?
Heute ist doch jeder ganz dick drin im AI-Game. Das ist ja da, das ist wirklich schon fast das Gespräch in jedem Taxi, auf jeder Party. Das sind diese großen Trends und da kann ich auch aus der langen Erfahrung sagen, diese großen Trends halten eben länger als man denken würde, weil es eben die großen Trends sind. Andererseits natürlich 99, 2000, Millennium-Blase, alles schon erlebt, dass natürlich die Bäume werden auch nicht in den Himmel wachsen. Also es wird auch irgendwann eine gewisse Sättigung oder Zwischensättigung eintreten. Man braucht sich ja nur Microsoft anzuschauen. Die waren schon mal das größte Unternehmen Ende der 90er Jahre, 99, sind innerhalb kurzer Zeit damals aufgestiegen, weil plötzlich alle gemerkt haben, es gibt überall Computer, alle haben Computer und auf diesen Computern läuft überall ein Betriebssystem und diese Programme wie Word und so weiter, das brauchst du ja überall, ne? Und dann hast du halt diese 90% Marktanteil und plötzlich wollen halt alle Microsoft haben. Das ist dann eine Aktie, die von 99 weit runtergekommen ist, aber sich später erholt hat, stabilisiert hat und erholt hat, heute wieder ganz an der Spitze steht. Also insofern, es gibt wirklich schon, ich nenne es jetzt ungern Megatrends, aber es gibt schon sehr lange wirkende Trends. Aber ich selber habe auch sehr viele Dividendenaktien, weil ich habe so ein Faible dafür, Cash zu haben. Und mein Dividendenportfolio ist so gebaut, dass ich jede Woche Dividende bekomme. Und das gibt mir einfach ein unglaublich beruhigendes Gefühl. Und die Verbindung von Dividendenaktien und Bitcoin im Portfolio, also dazu noch Gold und ich kann einfach gut schlafen. Das ist einfach ein Portfolio, mit dem ich persönlich mich sehr wohlfühle.
Ich finde ich wirklich cool. Ich habe ja, als ich mich damals mit Indexfonds beschäftigt habe, sehr intensiv und auch die Bücher gelesen habe von Jack Bogle und so weiter, hat mir das total eingeleuchtet. Übrigens auch auffällig, dass natürlich Jack Bogle Index Investing erfunden hat bei Vanguard, kurz nachdem der Goldstandard aufgehoben wurde, nicht? Dass die erste Inflationswelle losgegangen ist. Also das hatte offenbar einen Zusammenhang gegeben. Aber journalistisch habe ich mir damals gedacht, naja, okay, jetzt kaufe einen MSCI World und dann schreibe ich morgen nochmal, kaufe den MSCI World und irgendwann wird es dann langweilig und habe mir gedacht, okay, das geht nicht und dann habe ich gesehen, wie das Finanzfluss gemacht hat, die daraus ein unglaubliches Geschäft gemacht haben und ich bin total stolz und gleichzeitig neidisch, dass die das hinbekommen haben. Also ich finde es wirklich faszinierend, wie sich diese Notwendigkeit, diese Trends dann auch in den Medien niederschlagen.
Ja, also wenn man rein rational rangehen würde, würde man wahrscheinlich ein Portfolio nur aus Indexfonds aufbauen, weil man da die Kostenstrukturen drücken kann. Du musst dir ja vorstellen, wenn du Einzelaktien hast, dann hast du ja auf die eine oder andere Weise höhere Kosten und du hast Ineffizienzen. Mhm. Und deshalb ist der Indexfonds wahrscheinlich für die meisten, vor allen Dingen wenn wir hier über kleinere Beträge reden, Vermögensaufbau oder halt das regelmäßige Sparen ist wahrscheinlich die Nummer eins. Wobei, wie gesagt, es ist einem immer sehr viel spannender, sich auch mit Unternehmensstories zu beschäftigen, mit den Visionen, die hinter Unternehmen stecken. Ich glaube, jeder, alleine wenn ich jetzt drei Namen nenne, Apple, Tesla und Nvidia, da stehen auch so einfach charismatische Unternehmer jeweils dahinter, die das Ding halt vorangebracht haben, erfunden haben und wirklich auch ganz neue Sachen marktreif gemacht haben. Nicht unbedingt die Technik erfunden haben, darum geht's nicht, sondern die Technik auch so verwandelt haben, dass da draußen ein Produkt ist, was Milliarden von Menschen nutzen auf die eine oder andere Weise. Das ist einfach auch faszinierend. Und da will, meines Erachtens will man da auch dran teilhaben an diesem Phänomen.
Und ultimativ darf man nicht vergessen, je erfolgreicher Bitcoin als Technologie ist, je stärker Bitcoin auch genutzt wird. Derzeit der ganz große Trend natürlich, den ich jetzt anrollen sehe für die nächsten 10 Jahre, ist Bitcoin auf der Bilanz, Bitcoin als Wertspeicher auch für Unternehmen. Denn ja, wenn man jetzt betrachtet das große Makrobild, wenn es in deinem Portfolio eine Art Versicherung und Stabilisator darstellt und in meinem Portfolio und auch bei Michael Saylor in der Firma oder bei kleineren Firmen, warum soll das nicht sozusagen auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene möglich sein? Offenbar muss diese ganze Schulden, du hast es vorher auch mit den Amerikanern, irgendwas muss ja diese ganzen Schulden aufsaugen und Gold alleine wird es offenbar nicht sein.
Ich glaube, das ist die nächste Phase oder eine der nächsten Phasen. Wann das genau jetzt sich verbreitet als allgemeines Phänomen eintritt, ist immer schwer abzuschätzen. Aber Bitcoin, ich habe letztens erst eine Umfrage gelesen, dass in den privaten Portfolien in den USA Bitcoin 1% ausmacht. Das basiert ja meistens auf Umfragen. Deshalb sind solche Durchschnittswerte immer mit mit großer Skepsis zu sehen oder mit einem Körnchen Skepsis zumindest. Also wahrscheinlich ist es eher so, dass ein Großteil der privaten Portfolien hat 0% Bitcoin, aber dann hat ein anderer Teil vielleicht 5% und dann ergibt sich dieser Durchschnittswert. Aber das eine ist wirklich diese privaten Asset Allocations, aber das andere ist die Unternehmenswelt, dass du über die Treasury-Seite auch Bitcoin damit hineinnehmen könntest. Muss man natürlich schauen, ob das handelsrechtlich, ob das von der Bilanzierung so einfach ist. Da sind auch die Rechtssysteme ja natürlich sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, dass in dem Maße, wie der Bitcoin natürlich auch institutionell einfach sich festigt, und da tragen jetzt ja auch diese verschiedenen Formen von Indexprodukten bei. Also ich bin da jetzt auch kein, ich propagiere die nicht, aber ich finde die jetzt auch nicht schlimm. Natürlich der Bitcoin-Maxi, der würde sagen, nee, das, du musst deine eigene Wallet haben, deine eigenen Keys. Aber ich glaube, für viele ist einfach das Indexprodukt ist eine Möglichkeit, sich dieser Welt zu nähern, vielleicht auch einfach mal Bitcoin auszuprobieren. Und deshalb kann ich nur begrüßen, dass es die gibt.
Es geht ja nicht nur um den Zugang, sondern auch um die regulatorische Klarheit. Also wenn ich ein großer Investor bin, ich meine, da gibt es Leute, da gibt es institutionelle Investoren, die jetzt schon drinnen sind mit Hunderten, teilweise mit Milliarden. Wenn ich Milliarden investiere in etwas, dann brauche ich ja regulatorische Klarheit. Also das geht ja gar nicht anders. Sonst bin ich ja komplett so ist banale.
Ja. Es hat ja in den USA hat es ja ein paar Jahre länger gedauert sogar als in Europa, weil wir ja immer über Europa schimpfen, aber wir hatten ja schon Indexprodukte in Europa, noch bevor die SEC diese Spot-ETFs zugelassen hat. Also es gibt jetzt eben diese Möglichkeiten und ich glaube, dass in der Unternehmenswelt das auch zunehmend eine Rolle spielen wird. Vielleicht nicht unbedingt bei Warren Buffett und Berkshire Hathaway auf absehbare Zeit. Er hat seine Meinung, er hat auch seine Philosophie insofern, aber wir werden sehen.
Aber ist nicht Warren Buffett bei dieser großen brasilianischen Bank drinnen, die jetzt mega in Bitcoin machen?
Ja, also insofern könnte man auch sagen, er hat einen Fuß da schon mal in der Tür.
Ich glaube auch. Also das ist genauso wie bei Larry Fink. Ich habe ihn selbst interviewt 2018 in Wien. Hat er auch gesagt, Bitcoin is a fraud, Bitcoin is going to zero. Sie werden nie was machen mit Bitcoin. Diese Message würde ich auch senden, bis ich dann auch was mache. Also sagen, ja, wir schauen uns das an, da kommt vielleicht was, ist ja auch keine gute Strategie. Und wenn dann Bitcoin im Unternehmen sowohl als Technologie als auch als Asset Einzug hält, und darauf will ich eigentlich hinaus, dann ist natürlich auch aus Bitcoiner Sicht wieder der Aktienmarkt interessant. Weißt du, was ich meine? Das heißt, irgendwann mal wächst das alles zusammen. Darauf will ich hinaus. Ich glaube nicht, dass Bitcoin Aktien ersetzen wird als Produkt. Aktien werden, der Mehrwert, der von Firmen geliefert wird, wird immer eine Bedeutung haben. Das ist meine Theorie. Es mag vielleicht in der Relation sich ändern und es mag eine Phase geben, in der es langfristig besser ist, mehr Bitcoin zu haben. Aber in 10 Jahren sieht das dann wieder anders aus. Das ist so.
Es gibt auch in Europa, Es gibt in Europa jetzt schon einige kleinere Unternehmen, die Bitcoin halten. Es gibt auch bei den großen Unternehmen Interesse an dem Thema Blockchain oder Bitcoin. Also manchmal dauert es ja in Europa dann doch wieder länger, aber da ist schon was in Bewegung geraten. Ich glaube auch, das kann man übrigens auch natürlich als sehr interessante Anlagegeschichte auffassen. Welche Unternehmen halten denn schon Bitcoin und was sind diese Holdings wert? Kann man auch mal sich nochmal anschauen, welche Namen das sind in Europa.
Das ist sehr spannend, vor allem auch deswegen, da bin ich noch nicht hundertprozentig durchgestiegen, was die Bilanzierungsregel betrifft. Einerseits hast du in Amerika jetzt dieses Fair Value Accounting, das heißt, du kannst auch die Gewinne nutzen quasi, was du bei uns, glaube ich, noch nicht kannst, zumindest soweit ich das verstanden habe. Ich habe auch, also ich habe eine GmbH, meine GmbH läuft, ich quasi eine Medienfirma, also ich sollte mir unbedingt auf ein T-Shirt machen, Europas erste Medienfirma, die Bitcoin hält, ja? weil ich habe Bitcoin im 0-Komma-Bereich, aber hey, ja. Und was interessant ist, was der Sailor auch immer erzählt, ist, dass du als amerikanische Firma kannst du ja als Assets auf der Bilanz andere Aktien nur bis zu einem Schwellenwert halten. Ab dem Schwellenwert giltst du dann selbst als Fonds, was ja Sinn macht. Aber das ist interessant, weil das unterscheidet dann Bitcoin von Aktien als Assetklasse.
Also diese Feinheiten der Bilanzierung, die kenne ich auch nicht, aber die da gibt's auf jeden Fall dies und jenseits des Atlantiks Unterschiede, wie man das bilanziert beziehungsweise aktiviert, ja.
Das ist auch das Schöne an Bitcoin und an Podcasting, man kann vor dem Vorhang und live mitlernen, weil es geht so schnell alles, es ist unmöglich, alles sofort zu wissen, bevor man sich dann hinstellt und es sagt, man kann auch zugeben. Ja.
Dass man dann auch am Ende von wissenschaftlichen Arbeiten steht dann immer, es ist mehr Forschung erforderlich.
Daniel, es ist auch bei uns noch mehr Forschung erforderlich. Ich hoffe, ich habe vorher off-camera ausgesprochen, falls du mal in Wien bist, bist du herzlich im Studio eingeladen. Ich hoffe, wir bekommen das bald hin. Jetzt würde ich dich bitten, schick doch noch die Zuseherinnen und Zuseher zu deinem Twitter-Account, deinem Podcast, deinem Blog, deiner Website, wo immer man dich findet, deinem Buch.
Unser Podcast heißt Alles auf Aktien. Der gibt's überall, wo es Podcasts gibt und der ist unbedingt zu empfehlen. Vor allen Dingen, weil man ihn gleich morgens hören kann und bekommt dann die wichtigsten Nachrichten des Vorabends mit und die wichtigsten Termine des Tages. Und es geht, wie gesagt, nicht nur um Aktien, auch wenn er so heißt. Und auf X findet ihr mich unter Tiefseher, dem richtigen Tiefseher, dem Original Tiefseher.
Also nicht die Scam-Tiefseher, da gibt es auch wahrscheinlich schon welche.
Es gibt mit falsch geschriebene mit Doppel-F und Unterstrichen und so, die alle ignorieren, sondern gleich zum richtigen Tiefseher.
Gleich zum Original. Daniel Eckert, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Alles Gute nach Berlin.
Hat Spaß gemacht. Alles Gute.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.